Heute hören Sie die 7. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Stefan hat die Erinnerungskrankheit. Die Familiengeschichte will er rauskriegen, die Geschichte seines verlorenen Bruders. Und deshalb wollte er dringend in die kalte Heimat reisen. Er lässt es dann aber doch und entscheidet sich fürs heiße Ägypten. Bis es soweit ist, radelt er durch Berlin. Es liest Leonard Lansing.
Er fand nichts von sich wieder, weder im Wedding noch in Charlottenburg oder sonst wo. Dabei wäre er während dieser Radtouren gern ein wenig melancholisch geworden. Hätte gern, nachdem er sein Rad neben dem Hauseingang des Tiergartener Gründerzeithauses abgestellt hatte und zuerst durch den Innenhof und dann ein paar Stufen die Treppen des Seitenflügels hochgegangen war, ein wenig von diesem wärmenden Erinnerungsschmerz verspürt, der einen manchmal überkommen konnte. Doch da war kein Erinnerungsschmerz und schon gar kein wärmender. Bloß Fremdheit hatte er gespürt und eine Art kaltes, statistisches Erinnern. Ja, hier hast du von 1975 bis 1978 gelebt. Diese Treppe bist du hinaufgegangen, auf dieses eiserne Treppengeländer hast du damals deine Hände gelegt. Irgendwann hatte er seine Erinnerungstouren wieder aufgegeben, war lieber ziellos durch die Stadt und auch gelegentlich in den Ostteil der Stadt gefahren, den er wie ein Tourist durchstreifte, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, hier einem Ort zu begegnen, mit dem sich auch nur die geringste biografische Erinnerung verband. Von Orten wie der nun Tränenpalast genannten Abfertigungshalle an der Friedrichstraße, dem Grenzübergang an der Bornholmer Straße oder der Oberbaumbrücke einmal abgesehen. Aber das waren Erinnerungen, die viele gemacht hatten. Beinahe jeder hatte die gleiche Beklommenheit beim Durchqueren oder Überschreiten dieser Orte gespürt. Wenn überhaupt, dann fand er seinen Erinnerungsschmerz am ehesten in der unmittelbaren Gegenwart und an Orten, die mit seiner Vergangenheit nicht das Geringste zu tun hatten. Wenn er sich beispielsweise beim Betrachten eines Frachtschiffs von der Bäkebrücke aus als jemanden betrachtete, der hier einst gestanden und ein Frachtschiff betrachtet hatte, dann konnte er sich bedauern und auch melancholisch werden. Und natürlich betrachtete er auch sein ganzes, noch längst nicht abgelaufenes Jahr in der Dachgeschosswohnung bereits aus dem Blickwinkel der Vergangenheit. Dass ihm auf diese Weise das Leben entglitt, ahnte er wohl, aber er wusste auch, dass er nicht der Erste und Einzige war, dem es auf diese Weise entglitt. Wenn Goethe allerdings recht hatte mit seinem Wort, der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke, das Stefan sich zur Mahnung über seinen Dienstschreibtisch geheftet hatte, dann war über sein Leben bisher schlecht entschieden worden. Doch man sucht sich sein Geschick ja schließlich nicht aus. Und anscheinend herrschte über Menschen, die so empfanden wie er, die Macht der Zeitlichkeit so stark, dass jeder Moment ihres Lebens unerbittlich in die Vergangenheit gerückt wurde. Der Augenblick verweilte nicht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, und oft genug litt er darunter. Aber viel öfter machte ihm zu schaffen, dass er den Augenblick, wenn er denn doch einmal verweilte, nicht zu nutzen wusste. Stand die immer schneller in die Vergangenheit gedrückte Gegenwart einmal still, dann vertrieb er sie. So wie er auch jetzt nicht mehr abwarten wollte, weder die Monate bis zum Ende seiner Auszeit, noch die Wochen bis zur Abreise nach Ägypten. Letztere schlug er geradezu tot, und außer dass er ins Büro ging und seine Arbeit machte, brachte er nichts zustande. Er hatte weder Lust zu lesen noch irgendetwas zu schreiben und war bald vom vielen Zeittotschlagen und trotz seiner sportlichen Bemühungen so nervös, fahrig und unzufrieden, wie er es vor seiner Auszeit auch schon gewesen war. Er war eben einfach urlaubsreif, redete er sich ein, und begann mit dem Packen der Koffer schon so früh, dass er irgendwann die Hemden wieder aus dem Koffer nehmen musste, weil er sie in Berlin noch brauchte. 3 Tage vor der Abreise und als er ein weiteres Mal dabei war, die immer gleichen Hemden zu waschen, zu bügeln und für die Reise zusammenzufalten, teilte ihm Helen mit, dass es Ruth nicht gut gehe. Ruth studierte an einer Düsseldorfer Fachhochschule Textildesign, hatte einen festen Freund, kam nur selten nach Hause, war immer ehrgeizig und zugleich pragmatisch eingestellt und schien ein Mensch zu sein, um den man sich keine Sorgen zu machen brauchte. Nun hatte sie ihre Mutter angerufen und mitgeteilt, dass es ihr nicht gut gehe und dass sie daran denke, das Studium abzubrechen, obwohl sie kurz vor dem Diplom stand. Helen überredete Ruth, das Studium vorerst nicht abzubrechen, sondern nur eine Pause einzulegen und so schnell wie möglich nach Berlin zu kommen. Ihren Freund könne sie natürlich mitbringen, wenn sie wolle. Ruth stimmte zu. Allerdings wollte sie ihren Freund auf keinen Fall mitbringen. Sie wusste auch nicht, ob er überhaupt noch ihr Freund war. Sie seien zwar nicht getrennt, aber zusammen seien sie auch nicht mehr. Hauptsache, du kommst so schnell wie möglich nach Hause, hatte Helen ihr daraufhin gesagt, worauf Ruth beschlossen hatte, schon am übernächsten Tag anzureisen. Der übernächste Tag, das war ein Tag vor der Abreise nach Ägypten. Natürlich konnte es keine Diskussion darüber geben, ob sie die Reise antreten sollten oder nicht. Ging es ihrem Kind schlecht, dann reisten sie nicht. Stefan sagte Helen, dass er die Reise sofort stornieren würde, worauf sie sagte, dass er sich doch so sehr auf die Reise gefreut habe. »Und was willst du damit sagen?« fragte er zurück. »Du reist allein«, erwiderte sie, »und ich kümmere mich um Ruth.« »Auf keinen Fall«, sagte er, »ich kümmere mich auch um Ruth.« »Zwei Patienten sind mir aber zu viel«, sagte seine Frau daraufhin. »Seit wann bin ich ein Patient für dich?« fragte er irritiert zurück, worauf sie sagte, dass er nicht gleich beleidigt sein solle. Darüber sprechen sie ein anderes Mal. Sie sei trotzdem der Meinung, dass er allein reisen solle. Er sagte, »In Ordnung, ich storniere vorerst nicht und warte ab, bis Ruth bei uns ist. Dann sehen wir weiter.« Als er Ruth wieder sah, hatte Helen den ersten Schock bereits überwunden. Ruth schien nur noch halb so viel zu wiegen wie beim letzten Mal, als sie zu Hause war. Und das musste vor ungefähr 4 Monaten gewesen sein. Sie war zwar schon immer, wie seine Frau und wie Julia auch, schlank gewesen, aber nun war sie regelrecht dürr und abgemagert. Ihr Gesicht war schmal und beinahe durchsichtig, ihre Schultern ganz eckig, die Handgelenke standen hervor und selbst ihre Beine waren dünner geworden. Helen hatte gleich einen Verdacht auf irgendeine Form von Essstörung gehabt und Ruth gegenüber auch geäußert. Ruth aber meinte nur, dass sie sich gar nicht besonders dünn fühle. Ihr Problem sei nicht das Gewicht, sondern das Studium. Helen hatte darauf nichts gesagt, Stefan aber in einem Gespräch unter 4 Augen davon überzeugt, dass sie nicht innerhalb der Familie an Ruth herumlaborieren sollten, sondern sofort professionelle Hilfe beschaffen müssten. Und dass es besser sei, wenn sich einer um sie kümmere und nicht zwei. Warum das nun besser sei, sagte sie zwar nicht, aber Stefan begriff, dass es hier auch um die Intimität zwischen Mutter und Tochter ging und dass er nun, da es ein Problem gab, eben doch nur der Stiefvater war, das heißt ein fremder Mann, der sich in diese Intimitäten nicht einmischen sollte. Das hatte er zu akzeptieren, aber es kränkte ihn trotzdem. Er hatte seine beiden Töchter, die er auch weiterhin nicht Stieftöchter nennen wollte, erst kennengelernt, als sie beinahe erwachsen waren, und er durfte sich nicht einbilden, mehr für sie zu sein als der Lebensgefährte ihrer Mutter, zumal beide auch noch regelmäßigen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hatten. Natürlich hätte er sich mehr Nähe zu seinen Töchtern gewünscht. Er hätte sich eine wirkliche Kompensation seiner eigenen Kinderlosigkeit gewünscht. 2 Töchter, die zärtlich zu ihm waren und unbedingtes Vertrauen zu ihm hatten. Aber die beiden waren nicht zärtlich zu ihm. Sie waren freundlich, manchmal auch nur höflich. Und wenn er sie mit einem Wangenkuss begrüßen wollte, dann gaben sie ihm die Hand. Auch jetzt war Ruth eher höflich als freundlich gewesen, und er machte ein weiteres Mal die Erfahrung, die er früher schon öfter gemacht hatte, dass er störte, wenn es ernst wurde. Stefan gab nach und reiste allein nach Ägypten. Der Flug nach Kairo dauerte nicht mal so lang wie ein Flug auf die Kanaren, wo sie einige Male gewesen waren, zum Wandern auf La Palma. La Palma war, von der Vegetation und der Vulkanlandschaft einmal abgesehen, immer so etwas wie ein Heimspiel gewesen. Das Haus, das sie gemietet hatten, gehörte einem Rechtsanwalt aus Konstanz, und der Arzt in Los Llanos, der ihm mit homöopathischer Medizin gegen eine aus Deutschland mitgebrachte und trotz Antibiotika hartnäckige Ohrenentzündung geholfen hatte, stammte aus Berlin-Friedenau. auch die zahlreichen Bananenplantagen mit den schmutzig-grauen Zementmauern ließen mehr an Baustofflager als an exotische Vegetation denken. Erst die Autofahrten durch das gewundene Barranco de las Angustias sowie die Aufstiege auf einen der vulkanischen Höhenkämme, wo den Wanderer plötzliche Stürme, schwere Regengüsse und unerwartete Nebelfronten überraschen konnten, brachten ein wenig Exotik und Unberechenbarkeit in die Inselaufenthalte. Ägypten dagegen war trotz des massenhaften Tourismus alles andere als ein Heimspiel. Das merkte er schon auf dem Flughafen und in der Warteschlange vor der Passkontrolle, wo er seine Zeit mit der Lektüre einer Warntafel verbrachte, auf der in schlichter Bürokratensprache Drogenschmugglern mit Tod durch Erhängen gedroht wurde. Er durchsuchte reflexartig seine Hosen und Jackentaschen. Man konnte ja nie wissen. Auf der anderen Seite wartete bereits ein Fahrer der Reiseagentur. Nun machte sich die Buchung einer Pauschalreise einschließlich sogenannter Transferleistungen bezahlt. Er brauchte sich um nichts zu kümmern und setzte sich zu einigen anderen Reisenden in einen Kleinbus, der von einem fließend deutsch sprechenden Fahrer gesteuert wurde. Alle anderen wurden in der Innenstadt abgesetzt. Er war der Einzige, der bis nach Gizeh und ins Männerhaus-Hotel gefahren wurde. Die Fahrt in die Stadt ging über Stadtautobahnen, die von Mietskasernen gesäumt waren und so dicht an den Häusern vorbeiführten, dass man versucht war, nach den Balkonpflanzen zu greifen, sofern es welche gab. Die Transferstrecke war trostlos. Alles sah nach Peripherie und nach dem aus, was die Biologen Ruderalgelände nannten. Schutthaufen, Abfallberge, Baubrachen und von Unkraut überwucherte Eisenbahntrassen. Eine Innenstadt schien es gar nicht zu geben. Es sei denn, man hätte dieses beinahe idyllische Gebiet mit den kleinen Häuschen, schmalen Straßen und einer gelegentlichen Moschee darauf, dass die Stadtautobahn über eine längere Strecke passierte, als Innenstadt betrachtet. Hätten sich seine Mitreisenden nicht gleich darüber verständigt, dass es sich hierbei um einen der alten Stadtfriedhöfe Kairos handelte, indessen mit elektrischem Strom und zum Teil auch fließendem Wasser ausgestatteten Grabhäusern sich seit längerem schon wohnungslose Kairoer angesiedelt hatten, dann wäre er ohne weiteres auf die Täuschung hereingefallen. So blieb ihm nur ein kurzer Moment der Verblüffung über eine so friedliche, autofreie, fußgängerfreundliche Innenstadt. Spätestens auf der großen Niluferstraße, wo der Kleinbus im Stau stecken blieb und sich im Schleichtempo aus der Stadt heraus in Richtung Gizeh bewegte, wäre er ohnehin eines Besseren belehrt worden. Nicht nur der Stau, auch der Lärm und die Hitze, die man durchaus für Sommerhitze hätte halten können, hatten ihm zu schaffen gemacht. Als er im Hotel ankam, fühlte er sich nicht gut. Er atmete schwer und sein Herz pochte heftiger, als es pochen sollte. Zum Glück war sein Zimmer genau so, wie er es reserviert hatte, und er musste sich nicht, was auf seinen Dienstreisen beinahe zur Routine gehörte, erst einmal beschweren und dann das Zimmer wechseln, weil es nicht dem entsprach, was er reserviert hatte oder für halbwegs tolerabel erachtete. Hier bezog er nun ein geräumiges Doppelzimmer mit Blick auf die Pyramiden. Genauer, mit Blick auf eine der Pyramiden. Sie hatte eine abgebrochene Spitze und es musste die Cheops-Pyramide sein. Er hatte einen Reiseführer dabei, sowie ein Geoheft über Ägypten. Außerdem ein illustriertes Taschenbuch von Rainer Maria Rilke mit dem Titel »Reise nach Ägypten« sowie Sigmund Freuds »Traumdeutung«. Er kannte die Traumdeutung nicht, hatte das Buch nie gelesen, obwohl es ein Klassiker war. Gerade war es wegen irgendeines Jubiläums neu herausgekommen und in allen Zeitungen noch einmal präsentiert worden. Er dachte sich, dass es zu einer Ägyptenreise passte. Und schließlich war Freud doch auch selbst in Ägypten gewesen. Das hatte er zumindest geglaubt. Das heißt, er war felsenfest davon überzeugt gewesen und hatte kurz vor seiner Abreise und vor den Augen seiner Tochter Ruth, die ja im Moment ganz andere Sorgen hatte, sogar einen Ehekrach deswegen ausgelöst. Wobei er im Gespräch mit Helen nicht nur darauf bestanden hatte, dass Freud in Ägypten gewesen war. Er hatte sich sogar zu der These verstiegen, dass es die ganze Psychoanalyse nicht geben würde, wenn Freud nicht in Ägypten gewesen wäre. Ägypten sei das Seelenursprungsland, hatte er gesagt, oder etwas in der Art, worauf seine Frau erwidert hatte, dass er mit dem jungianischen Quatsch aufhören solle. Möglicherweise war Jung in Ägypten gewesen, hatte sie gemeint, höchstwahrscheinlich sogar, so wie sie Jung kenne. Aber Freud nie. Freud sei im Grunde nirgends gewesen, das habe er auch gar nicht nötig gehabt, von Italien und Bad Gastein einmal abgesehen, und von England natürlich, aber dahin sei er schließlich nicht freiwillig gegangen. Stefan hatte zu Helen daraufhin gesagt, dass Freud sogar zusammen mit Rilke in Ägypten gewesen sei. Mit Rilke und Lou Andreas Salome. Freud habe zusammen mit Rilke und Lou Andreas Salome eine Ägyptenreise gemacht. Es gäbe sogar Fotos des berühmten Fotografen Dukan von den dreien. Die Fotos zeigten unter anderem, wie Freud, Rilke und Lou versuchten, die Cheops-Pyramide zu besteigen, aber schon auf die erste Stufe nicht hinaufgekommen seien. Auf einem der Fotos, dem lustigsten, könne man sehen, wie Freud und Lou versuchten, Rilke auf die erste Stufe zu hieven, wobei dieser, der ja ziemlich dünn war und federleicht gewesen sein muss, die Beine gegen die Pyramide streckte, so als würde er sich dagegen wehren, auf die Pyramide gehoben zu werden. Das Foto sei ein Beweis dafür, dass Lou und Freud Rilke möglicherweise gegen seinen Willen auf die Pyramide stellen wollten. Vielleicht wollten sie ihn sogar auf der Pyramide absetzen. Vielleicht, so Stefan weiter, sei ihnen Rilke während der Reise auf die Nerven gegangen und sie hätten ihn eine Zeit lang auf einer der Pyramiden absetzen wollen, um endlich einmal ein paar Stunden Ruhe vor seinen Empfindlichkeiten zu haben. Helen, die Stefan die ganze Zeit ein wenig starr angesehen hatte, war nun doch bereit, den Disput mit Humor zu nehmen und begann zu lachen. Dann sagte sie, dass sie sich über seine gute Laune freue. Die Vorfreude auf Ägypten wirke anscheinend inspirierend auf ihn. Gut, sagte er, die Sache mit Rilke und Lou ist erfunden. Aber alles andere nicht. Freud war trotzdem in Ägypten. War er nicht, erwiderte Helen. War er doch, entgegnete er, bis Ruth, welche die ganze Zeit am Tisch gesessen und in einer Zeitschrift geblättert hatte, mit einer für ihre Konstitution ungewöhnlich kräftigen Stimme losbrüllte, »Hört endlich auf, verdammte Scheiße!« So hatte er Ruth noch nie gehört und war sofort still. Er wusste gar nicht, dass Ruth das Wort Scheiße kannte. Julia kannte es, das wusste er. Julia kannte noch ganz andere Worte. Sie war aber auch ein paar Jahre jünger als Ruth und der eher jungenhafte Typ. Sie hatte vor dem Architekturstudium ja auch erst einmal eine Lehre als Tischler gemacht, während Ruth schon immer elegant und damenhaft gewesen war. Schon mit 14, 15, als er sie kennengelernt hatte, hatte sie einen damenhaften Eindruck auf ihn gemacht und er hatte sie anfangs sogar gesiezt, was Ruth dann aber mit einem ebenso damenhaften »Sie dürfen ruhig du zu mir sagen« unterband, wobei er es wiederum nicht gewagt hatte, ihr im Gegenzug das Du anzubieten. Inzwischen duzte sie ihn natürlich, aber Scheiße hatte sie in seiner Anwesenheit noch nie gesagt. Seine Frau hatte nach Ruths Ausbruch bloß »Entschuldige, Kleines« gesagt und ihr mit der Hand ein wenig über den Kopf gestreichelt, worauf Ruth aber unwillig reagiert hatte, aufgestanden und hinausgegangen war. »Wir sollten uns nicht so gehen lassen, allein schon wegen Ruth«, meinte Helen daraufhin. Er sagte, »In Ordnung, es tut mir leid«, worauf sie nur sagte, »Schon gut«. Er hätte nun am liebsten noch einmal gesagt, aber Freud war doch in Ägypten, hielt sich jedoch zurück und sagte sich zugleich, dass er sich auf so ein Machtspiel nicht einzulassen brauchte. Es reichte, wenn er für sich wusste, dass er recht hatte. Er hatte natürlich nicht recht. Das hatte er sehr schnell in seinen Büchern überprüfen können. Aber er war felsenfest davon überzeugt gewesen. Das kam gelegentlich vor, dass er sich einer vollkommen zweifelhaften Sache absolut sicher und nicht zum Einlenken bereit war. Vielleicht handelte es sich um eine frühe Form von Altersstarrsinn. Oder es war eine neurotische Störung, die er sich allerdings nicht erklären konnte. Schließlich glaubte er, ein Mensch zu sein, der wenig von festen Überzeugungen und viel davon hielt, sich seiner Sache und seiner Überzeugungen nie zu sicher zu sein. Aber auch hierin konnte er natürlich irren. Jedenfalls hatte ihm Helen vor seiner Abreise Freuds Traumdeutung sowie das Rilke-Taschenbuch geschenkt. Außerdem hatte sie einen Zettel in den Freud-Band gelegt, auf dem stand: Lies den ägyptischen Traum. Das Geoheft und einen Reiseführer hatte er sich selbst gekauft. Und praktischerweise brauchte er nun auch gar nicht lange zu suchen, sondern sah schon auf dem Titelbild des Heftes die Pyramide mit der abgebrochenen Spitze und dem Hinweis, dass es sich um die Cheops-Pyramide handelte. Er hatte sich nach seiner Ankunft sogleich auf das Bett gelegt, seinem Herzschlag und dem Plätschern des Swimmingpools gelauscht, der sich im Innenhof des Hotels befand und in dem sich anscheinend einige Gäste vergnügten. Mit Blick auf die Pyramide war er ein wenig eingenickt und irgendwann wieder hochgeschreckt, weil es plötzlich so still war. Vom Pool war kein Geräusch mehr zu hören. Die Dämmerung hatte eingesetzt, wobei die Spitze der Pyramide nun im milden Licht der Abenddämmerung viel deutlicher zu sehen war. Sie schien nicht einfach abgebrochen, sondern in sich zusammengestürzt. Einige der großen Quadersteine lagen quer über anderen und stützten sich gegenseitig. Kleinere Brocken waren heruntergefallen und auf einer der unteren Stufen liegen geblieben. Wann das geschehen war, wusste er nicht. Es war sicherlich im Reiseführer nachzulesen. Aber es hätte wohl genauso gut vor 1000 Jahren wie auch gestern gewesen sein können. Um wach zu werden und um sich zu erfrischen, zog er sich ein T-Shirt und Badeshorts an und ging zum Pool. Vom Pool aus konnte man zwischen dem Hauptgebäude des Hotels und einem der Seitentrakte hindurch auf den unteren Teil der Pyramide blicken und einen Eindruck von der enormen Größe des Bauwerks bekommen. Er war allein im Wasser und genoss die abendliche Stille, während er sich mehr durch das Wasser treiben ließ, als dass er schwamm. Die Poolbar hatte schon geschlossen. Nur ein älterer Herr mit weißem Hemd, Bermuda-Shorts und einem verwegen aussehenden Hut saß an einem der Tische vor der Bar und las. Was der Mann las, konnte er nicht erkennen, stellte sich aber vor, dass man hier sehr gut Churchills Memoiren oder etwas Ähnliches lesen konnte. Natürlich auch Agatha Christies Tod auf dem Nil. Aber das Buch gehörte eigentlich nach Aswan oder ins Old Cataract Hotel, wo die Autorin oft zu Gast gewesen war. Als er das Wasser verließ und sich in der Nähe der Bar abtrocknete, sah er, dass der Mann ein Buch von Robert Ludlum mit dem Titel »The Icarus Agenda« las. »Nun gut«, dachte er, »sollte der Mann lesen, was er wollte.« Er warf sein Handtuch über die Schulter und ging zurück ins Hotelzimmer, wo er seinen Koffer auspackte, duschte und sich auf den Balkon setzte und seiner eigenen Lektüre widmete. Das heißt, zu ausführlicher Lektüre hatte er keine Lust und bekam auch Hunger. Aber bevor er eines der Hotelrestaurants aufsuchte, wollte er doch wissen, was seine Frau mit dem Hinweis auf Freuds ägyptischen Traum gemeint hatte. Die Ausgabe der Traumdeutung hatte glücklicherweise ein Register, und tatsächlich fand er unter dem Stichwort »Träume bestimmte« einen Hinweis auf den ägyptischen Traum, einschließlich der entsprechenden Seitenangabe. Hier berichtete Freud davon, dass er seit Jahrzehnten keinen Angsttraum mehr gehabt habe, sich aber an einen solchen erinnere, den er als 7- oder 8-Jähriger geträumt und den er 30 Jahre später einer Deutung unterzogen habe. Der Traum, so Freud, habe seine geliebte Mutter mit eigentümlich ruhigem, schlafendem Gesichtsausdruck gezeigt, die von 2 oder 3 Personen mit Vogelschnäbeln ins Zimmer getragen und aufs Bett gelegt worden sei. Nun hätte Stefan gern auch Freuds Deutung dazu gelesen, aber die fand er nicht in der Traumdeutung. Warum Freud den Traum einen Angsttraum nannte, war ihm nicht verständlich. Wenn so Freuds Angstträume aussahen, dann war er um seine Angstträume zu beneiden. Was konnte einem Besseres passieren, als von einer Mutter mit ruhigem, schlafendem Gesichtsausdruck zu träumen?
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.